SRF 1 Buchzeichen.
Willkommen zu der Sendung Buchzeichen auf SRF 1. Die Stunde am Sonntagnachmittag, wo wir euch Lesetipps liefern und euch spannende neue Autorinnen und Autoren vorstellen. Heute sind es gerade drei Romane mit einem gemeinsamen Thema. Und das Thema ist das Leben im ehemaligen Ostblock. Michael Luisier, SRF 1 Literaturredakteur, was sind das für drei Bücher mit dem gleichen Thema?
Also das ist einmal ein witziges und dann ist es ein sehr eindrückliches und dann ist es eins, von dem würde ich sagen, es ist das Literarischste von allen drei.
Dann bleiben wir doch gerade, würde ich sagen, bei dieser Reihenfolge und fangen wir an mit dem Witzigen.
Das Witzigste, das ist ein Schelmenroman aus Moldawien, «Zuckerleben» von Piotr Magnus Nedov. Eine Geschichte, wo es darum geht, wie ein mit 40 Tonnen gestohlenem Zucker versucht, im Westen sich eine neue Existenz aufzubauen. Das ist eine Art der Robin Hood-Geschichte aus dem Wilden Osten.
Dann haben wir das Eindrücklichste von diesen drei.
Das ist der Roman «Scherben» von Ismet Pürsik aus Bosnien. Und der erzählt, wie er im letzten Moment noch aus dem Krieg rausgekommen ist.
Und dann haben wir zum Schluss noch den Roman, den dir als literarisch vorhin bezeichnet hat.
Das ist «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich aus Leipzig. Und dort geht es darum, dass Kunst, wenn man sie clever genug einsetzt, manchmal auch eine Waffe sein, sogar gegen eine Diktatur.
Das also die drei Romane aus dem ehemaligen Ostblock, die wir euch in dieser Stunde vorstellen. Moldawien, Bosnien und DDR. Und mit DDR fangen wir dann gerade an, hier im Buchzeichen in ein paar Minuten. Am Mikrofon Stefan Kohler. Save me, take me away to the moon. Ihr hört das Buchzeichen auf SRF 1. Heute gerade mit drei neuen Romanen über das Leben im ehemaligen Ostblock. Frage an Michael Luisier, SRF 1 Literaturredakteur. Bevor wir den ersten Roman anschauen, was glaubt ihr, warum gibt es jetzt gerade so eine Häufung von Romanen zu diesem Thema? Immerhin ist das ja alles schon mehr als 20 Jahre her.
Ich glaube, es gibt ein paar Gründe. Der erste ist, dass die Art und Weise, wie man aufwächst, für alle Menschen prägend ist. Und heute ist die letzte Generation, die noch zur Ostblockzeit aufgewachsen ist, in einem Alter, wo man Bücher schreibt, also 40 aufwärts. Und das andere ist, es braucht einfach Zeit. Bis man wirklich etwas Interessantes oder Gültiges kann schreiben, glaube ich, braucht es Distanz. Und jetzt ist offenbar für diese Generation der Moment gekommen.
Auch das erste Buch von heute ist aus einer Distanz von eben 20 Jahren geschrieben. «Wenn die Wale an Land gehen», heisst es, kommt von der Katrin Ähnlich. In diesem Buch geht es um die späten Jahre von der DDR. Anfangen tut es aber offenbar in der heutigen Zeit.
Genau, und erst noch beim Klassenfinden, nämlich am Flughafen von New York, also in den USA. Dort steht eine Frau, trotz Vita, die wird etwa 50 sein, aus der ehemaligen DDR, die Hauptfigur von diesem Roman, und die reist jetzt ein nach New York. Und zwar, weil sie auf der Suche ist nach ihrer Jugendliebe, nach dem Mick, der seit Jahren in den USA lebt. Und der Mick ist seinerzeit der Kopf von einer ziemlich rebellischen Gruppe von jungen Leuten aus der DDR, wo die Roswitha dazugehört hat, ein Freundeskreis von Studenten aus Leipzig. Und auf der Suche nach dem Mick rollt sie jetzt ihre ganze Geschichte in und mit der DDR noch einmal auf.
Was ist das für eine Geschichte gewesen, so in groben Zügen, was sie da erzählt?
Das ist erstens einmal die Geschichte von ihr selber, also von einer jungen Frau, wo sehr bald einmal sehr viel zu eng wird in der DDR und wo anfängt, sich unbequeme Fragen zu stellen. Das ist aber eine Geschichte von diesem Freundeskreis, von diesen Studenten, wo alle sehr kritisch sind und wo alle auch künstlerisch begabt sind und als Künstler unterwegs sind und wo alle versuchen, die paar wenigen Freiräume, die es gibt in der DDR, die voll und ganz auszunutzen.
Wie machen Sie das konkret mit diesen Freiräumen ausnutzen?
Sie machen es über ihre Kunst, sie fotografieren, sie drehen Super-8-Filme und sie schreiben gar einmal eine Rockoper. Und ihr Credo ist «Kunst als Waffe». Das Satz, der stammt nicht von Ihnen, sondern das ist offizielle Doktrin von der DDR, aber sie münzen ihn um und sie benutzen ihn für sich. Und die Stelle, wo das zum ersten Mal passiert im Buch, die möchte ich jetzt kurz einspielen. Wir sind in der alten DDR an einem eher stieren Studenten oben mit kulturellen Darbietungen, alles natürlich völlig linientreu, und dann passiert das.
«Kunst als Waffe» stand in angehefteten Pappbuchstaben auf dem Vorhang hinter der Bühne. Und Mick hatte beschlossen, diese Losung in die Tat umzusetzen. Zuerst trat die Singegruppe auf, dann der Literaturzirkel, dann die Tanzgruppe. Das Publikum gab schläfrigen Applaus und war in Gedanken schon bei der anschließenden Feier im Studentenclub. Dann kam Mick. Er betrat lässig die Bühne, zupfte an seiner Jacke, blies imaginären Staub von der Mainelke in seinem Knopfloch und kündigte sein Programm an. Fabelhaft. Ein Mädchen im Minikleid lief als Nummerngirl vor jeder Szene am Bühnenrand entlang und zeigte den Titel der Fabel an. Mick stand kerzengerade wie ein Soldat hinter dem Rednerpult und las mit ernster Stimme die Fabeln aus dem Buch vor, während Mädchen mit Pantomime die jeweiligen Tiere darstellten. Es hätte einen Hauch Kindergeburtstag gehabt, hätten sie dabei nicht FDJ-Blusen getragen. Im Zeichen der aufgehenden Sonne stellten sie die mit Macht gepaarte Dummheit im Tierreich dar. Zum Schluss kamen die Lemminge. Sie irrten im Gänsemarsch über die Bühne und versicherten sich gegenseitig, dass sie auf dem richtigen Weg seien. Und auch als der erste Lemming über den Rand in einen imaginären Tod stürzte, folgten die anderen weiter dem vorgegebenen Pfad, bis sie an der Reihe waren, in den Abgrund zu fallen. Mit flatternden FDJ-Hemden sprangen sie vor die Füße des schwitzenden Direktors und seines Kollegiums und riefen auf dem Weg ins Verderben voller Inbrunst: »Wir fliegen! Wir fliegen!«
Das ein Ausschnitt aus «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich. FDJ, vielleicht noch schnell als Erklärung, das heisst Freie Deutsche Jugend und ist die einzige staatlich anerkannte Jugendorganisation gewesen, denn in der DDR. Michael Luisier, hat die Lemming-Geschichte, die wir da gehört haben, hat das Konsequenzen?
Ja, interessanterweise zuerst einmal nicht. Alle können weiter studieren, aber die Stasi, die kommt halt eben erst in dem Moment, wo sie ein Druckmittel in der Hand hat. Und das passiert dann, wo die erste aus dem Freundeskreis Mutter wird. Und es läuft dann auf das raus, dass man ihr sagt, entweder wirst du jetzt unsere Informantin, also du verrotst deine Kollegen an uns, oder die Kind kommt ins Heim. Und die Frau, die bringt sich um. Das ist übrigens eine wahre Geschichte aus dem richtigen Leben von der Autorin. Und jetzt verwandelt sich das nette Buch über ein flippiges Studentenleben von jungen Leuten zu einer heftigen Geschichte über den Alltag in einer Diktatur.
Was spielt die Musik nachher für eine Rolle in dieser Gruppe? Dass der Typ Mick heisst, ist ja wahrscheinlich kein Zufall, oder?
Nein, das ist kein Zufall. Der Mick nennt sich natürlich Mick wegen dem Mick Jagger. Es gibt auch noch einen in der Gruppe, der sich Zappa nennt. Und das grosse Idol von all diesen Leuten in dieser Gruppe ist Janis Joplin, die grosse amerikanische Soul-Sängerin. Musik ist das Ventil. Und sie löst Zeug aus, wo für uns heute fast unvorstellbar ist. Und das möchte ich jetzt noch kurz zeigen in einem zweiten Ausschnitt aus diesem Buch. Es ist der Moment, wo sie bei dem Zappa daheim sind und zum ersten Mal heimlich im Westfernsehen Rockpalast schauen, die Konzertserie damals, die es gegeben hat, im Westdeutschen Rundfunk. Und dort tritt jetzt eine auf, wo sie die Leibhaftige nennen. Und es ist nicht Janis Joplin, aber fast.
Sie singt wie Janis, flüsterte Mick. Er war bleich geworden. Es schien, als wäre alles Blut aus seinem Körper gewichen. Er stand gebeugt vor dem Fernseher, die Arme hingen schlaff herunter. Gleich würden die Muskeln ihren Dienst versagen und Mick nach vorn kippen. Er war völlig abwesend, doch Roswitha sah die geschwollene Hauptschlagader an seinem Hals. Mick atmete in tiefen Zügen ein. Es war, als wolle er seine leeren Adern wieder füllen. Wahrscheinlich mit Flugbenzin, denn sein Körper bebte wie kurz vor dem Start. Es entlud sich alles in einem Schrei. Mick ließ sich fallen, umfasste den Fernseher mit beiden Armen und brüllte dem Bildschirm ein langgezogenes »Ja« entgegen. Dann war er nicht mehr zu halten. Wie eine fehlgeleitete Silvesterrakete rannte er kreuz und quer durch die Diele, stieß an die Wände, rannte zurück und fiel irgendwann gegen die Wohnzimmertür, die sich mit einem Krachen öffnete. »Nicht den Barwagen«, rief Zappa noch, aber seine Stimme ging unter in Micks Geschrei. Zappa hätte sowieso keine Chance gehabt, Mick aufzuhalten. Nach wenigen Sekunden erschien Mick mit dem Barwagen und jagte mit klappernden Flaschen durch die Diele. In seiner Verzweiflung machte Zappa, was er immer tat, wenn er sich entziehen wollte. Er schob zwischen sich und die Welt eine Kamera. Trotz seiner Abneigung für Menschenaufnahmen verfolgte er Mick, der in höchster Erregung mit dem Barwagen vor dem Fernseher auf und ab lief und mit der Leibhaftigen um die Wette schrie. Und Zappa filmte auch seine Mutter, die aufgeweckt von dem Geschrei aus ihrem Bett gekommen war und mit ansehen musste, wie Mick ihren kostbaren Likör an die Bedürftigen um sich herum ausschenkte. Sie stand da in einem goldenen Morgenmantel mit wild vom Kopf abstehenden Haaren, eine Fee, der ihr Zauberstab aus der Hand geglitten war. Nach 90 Minuten Ekstase verschwand Gianna Nannini mit einem »Ciao Europa« vom Bildschirm. Zurück blieben ein Barwagen mit gebrochener Radachse, leere Likörflaschen, Mick und eine fassungslose Zappermutter. Er kniete vor ihr, drückte seinen Kopf an ihre Hände und weinte. Zappa und Roswitha führten ihn hinaus in die kühlende Herbstluft. Als sie später nebeneinander im nassen Gras lagen und auf die Milchstraße blickten, fragte Mikleise: »Glaubst du, dass sie wiedergeboren ist?« »Vielleicht«, sagte Roswitha. »Aber warum ausgerechnet als Italienerin?«
Ein Ausschnitt aus dem Buch «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich. Mehr über die Sprengkraft von der Rockmusik in der DDR erfahren wir in ein paar Minuten von der Autorin Katrin Ähnlich selber. Sie erzählt zum Beispiel, was es mit dem Leipziger Beat-Verbot seinerzeit hat auf sich gehabt und erzählt auch vom Moment, wo sie das erste Mal Janis Joplin gehört hat am Radio. Vorher aber natürlich nur Janis selber.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. To mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Nah.
Janis Joplin, me and Bobby McGee auf SRF 1. Janis Joplin sei wichtig in der ehemaligen DDR, genauso wichtig wie die ganze westliche Rockmusik. Das steht unter anderem im neuen Roman «Wenn die Wale an Land gehen» von der Katrin Ähnlich, wo wir euch heute im Buchzeichen vorstellen. Der SRF 1 Literaturredakteur Michael Luisier hat mit der Katrin Ähnlich über diesen Roman, über ihren Roman können reden. Und als erstes hat er von der ehemaligen DDR-Bürgerin wissen, was der Janis Joplin für sie persönlich bedeutet hat, was sie für Erlebnisse damit in Verbindung setzt.
Ich saß, erinnere ich mich genau, als ich das erste Mal Bobby McGee hörte, auf dem Rand eines Ruderboots mit meinem Kofferradio im Spreewald, ganz idyllische Landschaft. Und dann sang Janis und ich war völlig fertig, habe mitgewippt bei dem Refrain und bin, es kam, wie es kommen musste, ins Wasser gefallen hinterrücks, konnte gerade noch so mein Kofferradio ins Boot zurückwerfen im Fallen, aber meine Armbanduhr habe ich sozusagen Janis Joplin geopfert.
Also das hatte eine große Sprengkraft für Sie persönlich, aber diese Rockmusik der späten 60er Jahre hatte ja auch eine gesellschaftliche Sprengkraft in der DDR, die noch stärker war als bei uns hier im Westen, kann ich mir vorstellen.
Das ist so. Nun ist es so, in der DDR, in einem Land, das eingemauert ist, hat natürlich alles eine Sprengkraft, was von außen kommt und jede Art von Kunst, aber insbesondere natürlich Musik. Und ein sehr exemplarisches Beispiel dafür ist das Leipziger Beatverbot. Es ist also so gewesen, die Rolling Stones haben in der Westberliner Waldbühne gespielt, allerdings nur knapp 45 Minuten. Daraufhin haben die Fans die Waldbühneneinrichtung, also die Bänke, zerschlagen. Dann hat die DDR gedacht, um Himmels Willen, wenn das auch bei uns passiert, und hat ein sogenanntes Beatverbot ausgesprochen. Das wird immer mit diesem beliebten Zitat von Walter Ulbricht, jetzt ist aber Schluss mit diesem Yeah, 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 zitiert. Und dann wurden schlagartig Beatgruppen verboten. Das hieß für Leipzig, die Stadt war so ein bisschen eine Hochburg von Bands, dass die Butlers, die spätere Klaas-Renft-Kombo, verboten wurde. Und das wollten die Jugendlichen nicht hinnehmen. Und es kam zu einer sogenannten Beat-Demonstration auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig, das war im Oktober 1965. Zwei Brüder hatten Flugblätter mit ihrem Kinderstempelkasten gedruckt und die Leute dazu aufgerufen, auf diesen Leuschner-Platz zu kommen. Verraten wurden diese zwei Brüder von der eigenen Mutter, die aus Angst zum Schuldirektor ging und ihre Kinder angezeigt hat, was sehr bitter ist. Und das hieß, dass diesen 2000 Beat-Fans, die eigentlich für den Erhalt ihrer Musikgruppe demonstrieren wollten, auf dem Leuschnerplatz plötzlich Wasserwerfer gegenüberstanden. Und die Leute wurden mit Schäferhunden durch die Stadt gejagt, einige wurden gegriffen, inhaftiert und kamen so, wie sie waren, in den Tagebau bei Leipzig und mussten dort einige Wochen oder gar Monate arbeiten.
Wie kommt das, dass Leute, die eigentlich ja mehr Studentenstreiche machen, plötzlich so als Staatsfeinde behandelt werden?
Es hat in der DDR generell eine Angst vor Kunst und vor Kreativität geherrscht. Es ist so, dass in den Lehrplänen der Schulen, die also von Margot Honecker ins Leben gerufen wurden, ich will nicht sagen verfasst wurden, die hat ja da ihre Leute dafür gehabt, eben immer die Entwicklung zur sozialistischen Persönlichkeit propagiert wurde. Und eine sozialistische Persönlichkeit handelte im Wir und nicht im Ich. Also ich glaube so, dass dieses ganz subjektive Ich-Sein unerwünscht war. Und das schloss natürlich dann sehr Künstler ein.
Sie beschreiben die ganze Geschichte aus der Distanz von heute. Und da geht die Hauptfigur, so beginnt auch der Roman, fährt nach New York, um dort ihren alten Jugendfreund, den Mick, zu suchen. Was bedeutete für diese Roswitha, für eine ehemalige DDR-Bürgerin, wenn man jetzt plötzlich in New York ist?
Also ich kann das jetzt einfach nur aus meiner Worte sagen. Ich bin lange nicht nach Amerika gefahren, weil irgendwo in meinem Kopf wahrscheinlich so ein bisschen fest saß, der Aggressor, der Feind. Und wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, das waren die Bösen, das waren die Cowboys. Ich war natürlich diejenige, die Indianer aus den Reservaten befreien wollte. Also ich hatte als Kind so Plastik-Indianer und hatte dann gezwungenermaßen, weil ich gerne mal einen Planwagen dazu hatte, zwei Cowboys. Und denen habe ich dann die Pistolen abgebissen, damit die dann auch auf gar keinen Fall gegen meine Indianer kämpfen konnten. Also das war so mein Amerika-Bild. Und bin dann mit meinem Überlebensenglisch nach Amerika gegangen und habe einen Monat in Harlem gelebt. Und da habe ich mich auf eine sehr schöne Weise Amerika genähert, habe jetzt dort sehr viele Freunde und habe meine ganzen Vorurteile begraben.
Also keine Cowboys, die man entwaffnen musste, gefunden?
Nein, nur nette Menschen.
Jetzt kommt diese Hauptfigur, diese Roswitha, in den USA in eine Situation, wo sie in eine Bar geht. Und diese Bar, die heißt KGB und da sind auch lauter Ost-Souvenirs ausgestellt. Die spielen so mit dieser Nostalgie. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie sowas sehen?
Also ich muss generell sagen, dass ich da Probleme damit habe. Also Beispiel in Berlin jetzt am Checkpoint Charlie werden also devotional im Verkauf von Armeemützen bis FDJ-Blusen und aus dem Ausland kommen die Leute und nehmen das als Souvenir mit nach Hause, ohne drüber nachzudenken. Man kann das als Souvenir mit nach Hause nehmen, aber man sollte wenigstens die Geschichten dazu kennen, glaube ich. Die andere Seite ist, dass man natürlich auch nicht alles verteufeln kann, denn es ist einfach unser Leben gewesen. Wir haben da gelebt in dem Land und es ist ein Stück unserer Biografie. Und das kann man nicht einfach so negieren.
Ich möchte die Klammer schließen und nochmal auf die Musik zurückkommen. Ihre Hauptfigur ist am Schluss des Romans unterwegs nach Woodstock. Ist das, die Rockmusik Woodstock, eigentlich das, was am Schluss der Sehnsuchtsort Ihrer Generation ist?
Ich glaube schon, dass das der Sehnsuchtsort ist. Ich glaube, dass der Begriff Woodstock eigentlich für was stehen bleiben wird, von dem viele dann vielleicht in späteren Generationen gar nicht mehr so genau wissen, was es ist. Es wird eine Legende bleiben. Es wird immer wieder neu erfunden werden, so wie ich glaube, dass die DDR auch immer wieder neu erfunden wird, solange die Zeit voranschreitet und einfach sich niemand so richtig mehr findet, der sich selbst erinnern wird. Also das ist einfach, das gehört zur Legendenbildung da. Und bei Woodstock ist es so, es ist das Symbol einfach für die Musik dieser Zeit, der wir alle ein bisschen nachtrauern.
Der Michael Luisier im Gespräch mit der Kathrin Ähnlich, der Autorin vom Roman «Wenn die Wale an Land gehen». Das Buch erscheint beim Kunstmann Verlag und kommt am nächsten Mittwoch dort Buchläden. Schon kaufen könnt ihr das nächste Buch, das wir euch vorstellen hier im Buchzeichen. Es ist die Geschichte von einem, der wegen dem Bosnienkrieg seine Heimat verlässt, wo alles verliert, seine Familie, seine erste Liebe und auch seine Sprache, wo aber der Krieg trotzdem nie mehr los wird. «Scherben» heisst das Buch, kommt von Ismet Persic und wir besprechen es als nächstes hier im Buchzeichen auf SRF1. Jetzt aber noch kurz der Blick auf den Verkehr. Das ist das Buchzeichen auf SRF 1 am Sonntagnachmittag. Heute mit dem lauter neuen Roman. Neuer Roman, was um das Leben im ehemaligen Osten geht, im ehemaligen Ostblock. Und der Roman, der jetzt vor uns liegt, Michael Luisier, das ist der, der dir am Anfang dieser Buchzeichensendung als der eindrücklichste beschrieben hat.
Genau, das ist «Scherben» vom bosnisch-amerikanischen Schriftsteller Ismet Persic. Und das Eindrückliche an diesem Buch ist, dass er einem etwas spüren lässt oder bis zu einem gewissen Punkt sogar begriffen lässt, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, nämlich was es bedeutet, wenn man als junger Mann in einem Land wohnt, wo ein Krieg ausbricht. Oder was es bedeutet, wenn man in letzter Sekunde dort noch rauskommt. Aber alles muss zurückgelassen, Familie, die erste Liebe, die Heimat, Spruch, einfach alles. Und der Ismet Persic, der hat das erlebt. Und übrigens spiegelt sich das auch in seinem Namen wieder. Er heisst eigentlich Ismet Prucic, spricht aber heute seinen Namen Englisch aus, Ismet Persic, weil er seit 1996 in den USA lebt und heute ein völlig assimilierter amerikanischer Schriftsteller ist.
Und in dem Werk «Scherben», da beschreibt er jetzt eben seinen Weg von Bosnien raus in die USA in Zeiten des Jugoslawienkriegs. Was sind da so seine wichtigsten Stationen?
Also zuerst erzählt er mal noch vom alten Jugoslawien, wie das Land langsam auseinandergeht, wie Nachbarn plötzlich anfangen, finden zu werden. Und dann kommt der Krieg. Aber er ist eigentlich noch ein Teenager, der das Gleiche erlebt wie alle Teenager auch. Er verliebt sich zum ersten Mal. Er hat seine erste Freundin. Er entdeckt die Musik. Er hört Ramones. Alles Zeug, die wir auch gemacht haben damals. Aber rundum ist der Krieg. Und plötzlich explodiert zum Beispiel eine Granate auf dem Hauptplatz von seiner Stadt. Und dann sind wieder 100 Leute tot. Und dann wieder 18. Und er wird eingezogen und er muss in die Armee und praktisch im letzten Moment kann er sich dann noch absetzen.
Wie schafft er das? Wie gelingt ihm seine Flucht?
Dank seinem Hobby. Er ist ein völlig angefressener Theatermann und er ist Mitglied von einer Jugendtheatergruppe in Bosnien. Und irgendwie schaffen die es dort, dass sie eine Einladung bekommen an ein Jugendtheaterfestival nach Schottland, nach Edinburgh. Und für das bekommt er einen Pass. Was übrigens ein totales Wunder ist, denn jemand, der eingezogen ist, ein junger Mann, der bekommt normalerweise in so einer Situation keinen Pass mehr, den lassen sie nicht mehr aus dem Land. Und dann reist er nach Schottland und von dort kommt er dann einfach nicht mehr heim.
Und von dem erzählt er im Buch, da kann man sagen, das Buch ist eigentlich seine Autobiografie.
Zum Teil ja, aber eben nicht nur. Es sind zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, die ich jetzt erzählt habe. Und das ist natürlich autobiografisch, aber dann gibt es eine zweite Ebene. Und das ist die Ebene von Mustafa. Und die Ebene macht das Ganze dann eben auch erst zu einem Roman. Das ist eine erfundene Figur. Ein einfacher Mann, ich kann sagen, ein armer Siechein, der einfach in den Krieg muss und keine Chance hat, dort wieder lebendig rauszukommen. Und er kommt dann auch um, wie tausende von anderen jungen Leuten. Und die Ebene zusammen, die beiden Ebenen zusammen, er selber und die erfundene Ebene, die geben zusammen ein eindrückliches und ein gesamtheitliches Bild von dem Bosnienkrieg.
Wir hören es euch an, Michael Huissier, von diesem Roman scheint ihr wirklich besonders begeistert zu sein. Warum, was macht ihn für euch interessant?
Also mir gefällt das Unfertige, das Ungeschliffene. Da wird nicht einfach eine Geschichte konstruiert, damit man eine Basis hat, um darauf irgendeine Aussage treffen kann. Sondern da haut es einen ab wie die Feuerwehr. Da erzählt einen, weil er einfach erzählen muss. Man hat ständig das Gefühl, da schreibt einen um sein Leben und da schreibt einen für seine ganze Generation. Und das gibt eine Dringlichkeit und die spürt man auf jeder Seite.
Dann werden wir zum Schluss natürlich noch reinhören in das Buch. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Hörbuch von diesem Roman. Scherben heisst er. Was für eine Stelle hat er ausgewählt?
Ich habe den Anfang ausgewählt, die ersten zwei Seiten. Und die gehören zur Mustafa-Ebene, also zur erfundenen Ebene. Und das führt uns auch gerade mitten ins Thema.
In Zeiten des Krieges, als sein Land ihn am dringendsten brauchte, seinen Finger am Abzug zur Verteidigung, seinen Körper als Schild, seinen Verstand und seine Menschlichkeit als Opfer für künftige Generationen, sein Blut als Dünger der Erde. In diesen höchst drängenden Zeiten dauerte Mustafas Gefechtsausbildung 12 Tage. Genau 24 Mal lief er über den Hindernisparcours. Er warf 6 Handgranatenattrappen aus verschiedenen Entfernungen durch einen LKW-Reifen, übte mit einem Luftgewehr seine Treffsicherheit, um keine Kugeln zu verschwenden, ließ sich in Decken wickeln und von seinen Kameraden verprügeln, weil er mindestens einmal im Schlaf gesprochen hatte. Er machte unzählige Liegestütze und Sit-Ups, Klimmzüge und Kniebeugen, stumpfsinnige Wiederholungen, die nicht seiner Fitness dienten, sondern ihn brechen sollten, damit ihm der Ausbilder der Sonderkommando-Aspiranten anschließend die Hierarchien eintrichtern und einen effizienten Kämpfer aus ihm machen konnte. Einen, der zu viel Angst hat, um sich Befehlen zu widersetzen und der verdammt nochmal stirbt, wenn man ihm sagt, dass er verdammt nochmal zu sterben hat. Irgendwann gab man ihm echte Waffen in die Hand. Das ist eine Uzi. So funktioniert die. Wir haben aber keine Uzis. Also vergiss, was du gerade gelernt hast. Das ist eine LAW. So funktioniert die. Wir haben aber nur eine begrenzte Anzahl davon und die kriegen die Leute, die schon wissen, wie man damit umgeht. Du also nicht. Also vergiss, was du gerade gelernt hast. Und so weiter. Der Messerspezialist brachte ihm bei, wohin man das Messer stößt, und was es in einem Körper anrichtet. Und so stach er auf baumelnde Sandsäcke ein, mit Zeichnungen von Menschen darauf. Der Minenspezialist zeigte ihm, wie man Antipersonen- und Panzerabwehrminen legt und erläuterte ihre jeweiligen tödlichen Vorzüge. Der Feldarzt nahm einen Schluck Slivovitz, behauptete, der Krieg sei ein einziger Scheiß und sagte ihm, er solle bloß nicht nochmal zu ihm kommen. Es sei denn, er habe eine so große Bauchverletzung, dass man mit einem Kanu durchpaddeln könne. Dann waren die 12 Tage vorbei. Zum Schluss bekam er wie alle anderen auch eine Kalaschnikow, einen Ladestreifen, eine Handgranate und ein Messer und wurde eine Woche lang mit der ganz normalen Armee in die Schützengräben geschickt, um einen Vorgeschmack dessen zu bekommen, was der Krieg zu bieten hatte, um sozusagen die Gebrauchsanweisung zu lesen, bevor entschieden wurde, für welches Sonderkommando er sich eignete.
Ein Ausschnitt aus dem Roman «Scherben» von Ismet Persic, respektive aus dem Hörbuch. Davon gelesen hat der Jörg Pohl. Das Buch, der Roman, ist auf Deutsch beim Surkamp Verlag rausgekommen. Das Hörbuch dazu bei Osterwald. Literatur auf SRF 1, gäng am Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch für heute. Und das, wie schon die ersten zwei in dieser Sendung, ist eine Neuerscheinung, und zwar eine, die es um das Leben im ehemaligen Ostblock geht. Zuckerleben heisst das dritte Buch. Geschrieben hat es der Piotr Magnus Nedow. Und es ist das witzigste von diesen drei, wo uns der SRF1-Literaturredakteur Michael Luisier heute in die Sendung mitgebracht hat.
Ja, genau. Und das ist jetzt vor allem einmal eine grossartige Satire, ein riesengroßes Spottlied, könnte man sagen, auf die alte Sowjetunion und auf ihre ganze Kultur und auch auf ihre ganze Absurdität. Zum Teil. Zum einen anderen Teil ist es auch ein Buch über die Krise heute im Westen.
Was genau passiert in diesem Buch? Was kommen für Figuren vor?
Es geht um einen jungen Mann namens Pitirim Tutunaru. Der ist aus Moldawien. Und der findet 1991, also im Jahr vom Untergang von der Sowjetunion, in einem Keimgang unter einer stillgelegten Zuckerfabrik ein Depot mit 40 Tonnen Zucker. Und aus dem Zucker macht er Schnaps und den verkauft er dann an der Mafia vorbei ins Ausland. Und mit dem Erlös erfüllt er sich seinen grossen Traum. Er reist aus und gründet eine neue Existenz in Italien. Und der Clou ist, in Italien kommt er ins Italien von Berlusconi und damit wieder in Krise.
Also eine kuriose Geschichte, offenbar auch sehr witzig erzählt. Michael Luisier, warum überkommt der Roman außerdem noch von euch das Prädikat lesenswert? Wieso soll man das Buch in die Hand nehmen?
Also da werden ganz viele Details aus dem Leben im Osten beschrieben, wo halt einfach an und für sich schon witzig sind. Da funktioniert nichts zum Beispiel und alle haben trotzdem eine grosse Klappe. Oder dass immer alle ganz wichtig mit Namen und Funktion bezeichnet werden, also der Held der sozialistischen Arbeit sowieso oder der Veteran des grossen vaterländischen Krieges, bla bla bla. Aber trotzdem sind alles im Prinzip völlige Versager. Dann hat es auch ein paar Ideen drin, die einfach wirklich speziell sind. Zum Beispiel, dass es in dieser sowjetischen Zuckerfabrik einen Fuchs gibt, der einfach immer dort ist. Und der heisst Felix Edmundowitsch. Den nennt man einfach so. Aber wenn man weiss, dass der Gründer vom KGB, also vom sowjetischen Geheimdienst, auch Felix Edmundowitsch geheißen im richtigen Leben, ist das wieder ziemlich brisant.
Der Autor selber, der heisst Piotr Magnus Nedow. Wer ist das, der Autor? Ist das am Ende eine autobiografische Geschichte oder Erlebnis, die er da erzählt?
Zum Teil schon, also sicher nicht die Geschichte mit dem Zucker, aber der Piotr Magnus Nedow, der stammt aus Moldawien. Alle die Details aus der Sowjetunion, die kennt er natürlich sicher aus seinem eigenen Leben. Und auch Zeitdauermals, wo man einfach hat müssen, absurde Ideen hat, zum rauszukommen oder zum irgendwie Erfolg haben, das kennt er sicher auch. Er ist allerdings früher rausgekommen. Seine Familie ist nach Rumänien zügelt und dann nach Wien. Jetzt lebt er zu Köln, redet tut er unterdessen 8 Sprachen, weil er so an verschiedenen Schulen war, wo er immer verschiedene Sprachen hat müssen lernen und schreibt tut er Deutsch.
Also nicht übersetzt, sondern original, was wir jetzt hören, weil wir hören noch einen Ausschnitt aus diesem Roman zum Schluss. Michael Luisier, was hören wir für einen Ausschnitt?
Ja, kurze Ausschnitte sind fast unmöglich aus diesem Buch, weil alles so ineinander verschachtelt ist. Also schlage ich vor, hören wir einfach den Anfang von einem Kapitel. Es ist das erste Kapitel, das 1991 in Moldawien spielt und man begegnet dort einem alten sowjetischen Fabrikarbeiter.
Der 65-jährige Zuckerfabrikarbeiter Wladimir Pavlovich Puschkasch, der seinerzeit dank seiner optischen Ähnlichkeit mit Parteiführer Uljanow mit dem liebevollen Spitznamen Iljitsch versehen wurde, betrachtet sein Spiegelbild nicht ohne Genugtuung. Dort sieht er einen attraktiven Mann Ende 40 in elegantem, aus einem polnischen Nomenklatura-Laden importierten Nadelstreifenanzug, der mit seiner dunklen Hornbrille mindestens genauso geheimnisvoll wirkt wie ein NKWD-General. Iljitsch entnimmt seiner Brusttasche einen kleinen Kamm, perfektioniert seine Frisur und montiert dann mit akribischer Genauigkeit den auf Hochglanz polierten Orden des Helden der sozialistischen Arbeit auf seinem Revers. Ja, es ist soweit. Der Tag der Tage ist gekommen. Feierlich schreitet er auf dem wegen des akuten Benzindefizits leeren Lenin-Boulevard Richtung Zuckerfabrik, wo Iljitsch mehr als 45 Jahre heldenhaft gearbeitet hat. Iljitsch sieht sich vor seinem ganzen Kollektiv eine Rede über die gemeinsamen Jahre in der Zuckerfabrik halten, über die großen Erfolge und die schwierigen Phasen in der Zuckerproduktion, die guten und schlechten Zeiten, die sie stets im festen Glauben an eine bessere, sozialistische Zukunft zusammengeschweißt Seite an Seite einherschreiten ließ. Anschließend würde Iljitsch Direktor Chlebnik für sein Vertrauen danken und ihm persönlich, sowie auch dem Zuckerfabrik-Kollektiv in musikalischer Begleitung der Hymne der Sowjetunion, alles Gute für die Zukunft wünschen und sein Pensionierungsgeschenk unter feierlichem Applaus und allgemeinen Glückwünschen entgegennehmen. Im Hintergrund würde eine Abteilung Pioniere mit Nelkensträußen in der Hand stehen und ihn, den Helden der sozialistischen Arbeit, mit Ehrfurcht um ein paar Ratschläge auf ihrem Weg in die Zukunft bitten. Direktor Chlebnik würde hierauf Iljitsch mit Tränen im Gesicht kameradschaftlich umarmen und das Bankett zu Ehren seiner Pensionierung eröffnen. Iljitsch betritt den Parkplatz der rajonalen Zuckerfabrik von Don Dujain, wo auf der linken Seite die angerostete Ehrentafel des Staatsbetriebs mit den vergilbten Fotos all jener, die sich um die Zuckerfabrik verdient gemacht haben, angebracht ist. »Das hier ist mein Lebenswerk«, flüstert der Held der sozialistischen Arbeit ehrfürchtig, den Blick auf den Schornstein der rajonalen Zuckerfabrik gerichtet. »Schleich dich«, fährt ihn ein unbekannter, nach Speck duftender Wachtmeister, der mit einem Schlagstock in der Hand aus dem Wachhäuschen herauseilt, den Helden der sozialistischen Arbeit an. Wladimir Pawlowitsch erklärt dem Wächter, wer er ist und dass er in der Zuckerfabrik vom Direktor Chlebnik und dem Kollektiv erwartet wird. Der Wachtmeister sieht Iljitsch lange an und räuspert sich kurz. »Tut mir leid, die Zuckerfabrik ist geschlossen. Und Chlebnik ist auch weg. Du darfst da nicht rein.«
Das ist ein Ausschnitt aus «Zuckerleben» von Piotr Magnus Nedov. Das Hörbuch ist bei Hörbuch Hamburg rausgekommen, das Buch bei Dumont. Ihr findet Angaben zu diesem Roman, aber auch zu allen anderen Büchern aus dem Osten, die wir euch in dieser Sendung vorgestellt haben, bei uns auf dem Netz srf1.ch unter Buchzeichen. Wir sind am Ende von dieser Buchzeichen-Sendung mit der Redaktion von Michael Luisier. Mein Name ist Stefan Kohler. Nächste Woche geht es an dieser Stelle um zwei bekannte Schweizer Autoren und ihre neuen Bücher, und zwar um Alex Gappy und um Lukas Hartmann. Beide haben sie einmal mehr historische Romane geschrieben über Menschen, die es tatsächlich gegeben hat. Beim Lukas Hartmann zum Beispiel geht es das mal um eine Prinzessin aus Sansibar, die im 19. Jahrhundert nach Deutschland geheiratet hat. Historische Romane aus der Schweiz, das ist das Thema im Buchzeichen, also heute in einer Woche, nächsten Sonntagnachmittag. Und das heutige Buchzeichen über Osteuropa, das beenden wir logischerweise, Michael Luisier, osteuropäisch.
Genau, es fehlt uns nämlich noch das letzte Wort. Das ist eine Rubrik, wo ein Schriftsteller immer noch etwas Schönes oder Interessantes oder besonders beschaulich sagt. Und das mal ist das der polnische Theaterautor Sławomir Mrożek. Das ist einer der ganz Grossen aus dem absurden Theater von den 60er Jahren. Und er ist diese Woche gestorben. Und weil es von ihm nur polnische Interviews gibt oder sehr schlecht verständliche französische, erlaube ich mir ein Zitat von ihm, das mir besonders gut gefallen hat, selber vorzulesen. Und das passt auch zum Leben im Ostblock, wo heute in dieser Stunde Thema war. Der Mrożek schreibt: «Früher trichtete man den Leuten ein, 2 mal 2 ist 6. Es wäre zu hart, ihnen plötzlich die ganze Wahrheit zu sagen. Also heißt es jetzt, 2 mal 2 ist 5.»